hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst mal wieder einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Westendradio, die Live-Ausgabe hier am 9. Januar. Die erste Sendung in diesem Jahr 2025 hier live aus diesem hauseigenen Radiostudio. Und zu Gast ist heute Joe Schlosser in seiner Funktion als Vorstand des Trägervereins Kulturwerkstatt Westend. Ja, da möchte ich einmal ihn fragen, was da so seine Aufgaben sind. Und es geht auch um die Zukunft dieser soziokulturellen Einrichtung hier im Bremer Westen, die es seit 1992 gibt. Die ist nämlich im Sommer verkauft worden, also das Gebäude an Immobilien Bremen. Und damit hängt einiges zusammen und darüber werden wir reden. Wir, Windy Jakob hier, der Sendeverantwortliche und mein Studiogast. Und das ist Joe Schlosser. Erstmal schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen allen, die uns zuhören.
Ja, ich sage mal, wir duzen uns, weil wir haben uns auch hier per Du kennengelernt und da sind wir dabei geblieben.
Genau, so machen wir das.
Ja, habe ich gar nicht erwähnt, du hast ein schönes Musikprogramm mitgebracht. Das frage ich eigentlich jeden Gast, bevor ich so ein bisschen in andere Dinge eintauche. War das schwer? Du hast ja auch einen unheimlich großen Musikbestand, jetzt sechs, sieben Titel auszuwählen.
Also es ist wirklich nicht einfach, aber ich habe mir gedacht, es soll ein bisschen Spaß machen und dann soll es aber gleichzeitig auch ein paar Sachen bringen, die vielleicht nicht jeder schon mal gehört hat. Und so werden wir eine qualitative Steigerung im Musikprogramm haben. Aber in der Tat, es ist nicht einfach, wenn man selber musikaffin ist und auch viel hat, dann was auszusuchen. Da steht man erstmal vor einem riesigen Schrank und sagt, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber es hat geklappt.
Mhm. Ja, genau, das hat auch seinen Grund. Du hast dich immer mit Musik, mit Kultur befasst. Da kommen wir auch zu, wir werden ein bisschen über Biografie sprechen. Ja, es geht hier um die Kulturwerkstatt Western, ein Trägerverein. Und du bist jetzt der Vorstandsvorsitzende.
Ja, genau. Seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Das Westend ist so aufgestellt und darin sieht man auch die Besonderheit dieser Einrichtung in der Stadt, dass es zwei Trägerstränge gibt. Das ist zum einen der Senat, vertreten durch den Senator für Kultur, und die Arbeitnehmerinnenkammer, die beide geborene Mitglieder des Vorstands sind. Und so sagt die Satzung eben auch aus, dass ein Vertreter der Arbeitnehmerinnenkammer und ein Vertreter des Senators, benannt vom Senator für Kultur, den Vorsitz übernehmen. Das ist einmalig in Bremen, das gibt es nicht woanders. Und der Vorstand, mein Kollege Thomas Schwarzer von der Arbeitnehmerinnenkammer und ich, wir sind beide sozusagen nicht nur verantwortlich für das, was hier passiert, rein rechtlich sozusagen, sondern wir sind stark damit befasst, die strategische Ausrichtung des Westends zu diskutieren mit allen Beteiligten und daran zu arbeiten, Vorschläge zu machen. Gleichzeitig ist es so, das Westend ist eine mittelgroße Einrichtung und so sind wir auch im operativen Geschäft immer wieder mit vertreten, was aber auch wunderbar funktioniert. Es ist ja ein tolles Team, so wie ich es kennengelernt habe. Es macht total viel Spaß mit der Betriebsleitung Corinna Schrötter und der künstlerischen Leitung Peter Dahm zusammenzuarbeiten. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und es macht richtig Freude. Am Anfang kennt man sich ja nicht so genau. Mhm. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass wir schon gut harmonisieren, die Chemie stimmt. Und so macht es natürlich auch viel mehr Freude, an der Zukunft des Westends zu arbeiten.
Und nur ist es ja so, im Juli oder im Sommer ist ja das Gebäude dann verkauft worden an Immobilien Bremen.
Ja, das ist richtig. Also das Gebäude gehörte ja früher der Bremer Straßenbahn AG, es war ja ein Depot. Und die wollten sich gerne davon trennen und haben angeboten, das Haus zu verkaufen. Und die Stadtgemeinde hat vertreten durch Immobilien Bremen das Haus gekauft. Ich glaube, Übergabetermin war der 1. Januar, aber die Verkaufsverhandlungen sind gelaufen. Und dadurch ändert sich natürlich eine ganze Menge. Es ist also jetzt eine städtische Immobilie und muss den Anforderungen aller Vorgaben, die der Senat oder die anderen beteiligten Behörden für Bremen, für städtische Immobilien entwickelt haben, auch umsetzen. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt, so will ich es mal sagen, weil dieses Haus natürlich in die Jahre gekommen ist. Es hat zugegebenermaßen seine Mängel. Die müssen abgestellt werden. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Immobilien Bremen wird also in Kürze Leute beauftragen. In der Regel sind das Bauingenieure und Architekten, die den sogenannten Sanierungsbedarf in unserem Haus dann feststellen werden und dann entsprechend dieses Haus auch neu auf die Beine stellen.
Mhm. Ist das denn, sind die Anforderungen ein bisschen strenger, so in Anführungsstrichen, als im privaten Bereich?
Also natürlich ist es anders als im privaten Bereich. Im Prinzip ist es ja eine gewerbliche Immobilie, wenn man so will. Nicht? Also hier laufen ja Kulturveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen und so weiter. Insbesondere sind Fragen des Brandschutzes ganz, ganz wichtig. Das ist auch etwas, was uns selber natürlich sehr am Herzen liegt. Muss ich mal vorstellen, es passiert etwas und man stellt fest, oh Gott, wir haben ja dies oder jenes vergessen. Ja, und das kann natürlich nicht sein. Also insofern sind wir ganz glücklich darüber, dass das Haus neu aufgestellt und saniert wird.
Aber das wird sicherlich ein noch längerer Prozess sein.
Das glaube ich auch. Also das kann man nicht übers Knie brechen. Nicht? Also allein die Feststellung eines Sanierungsbedarfs in einem so großen Haus, mit so vielen verschiedenen Sparten, dem Bildungsbereich, die Werkstätten, dem Veranstaltungsbereich, die Büros, das wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Und dann ist es ja auch nicht so, dass sofort das Geld bereitsteht. Wenn klar ist, was es kostet, muss es entsprechende Gremienentscheidungen geben, die das Geld zur Verfügung stellen, damit dieses Haus zukunftsfähig wird.
Mhm. Ja, das ist ein langer Prozess und du bist lange dabei, also seit letztem Jahr. Hast du dich um den Vorstandsvorsitz beworben oder wie sind sie auf dich dann gekommen?
Also es ist so, der Verein wählt ja seinen Vorsitzenden oder überhaupt seinen Vorstand selber. Die Kulturbehörde hat ein Vorschlagsrecht und hatte mich angesprochen, ob ich es übernehmen will. Und ich sagte, ja, da habe ich schon Lust zu, das ist eine tolle Angelegenheit. Und so bin ich dann vorgeschlagen worden und dann auf der Mitgliederversammlung des Vereins auch gewählt worden.
Ja, über deine Biografie, du bist ja von Haus aus was ganz anderes, da kommen wir nachher nochmal zu, da war ich auch ganz erstaunt, weil ich wusste ja auch noch nicht viel von dir. Machen wir ein bisschen Musik oder das erste Stück, magst du es ja mal kurz beschreiben, The Fratellis, die kannte ich gänzlich überhaupt nicht. Wie bist du auf die gekommen?
Die Fratellis sind in Deutschland nicht so bekannt, aber mir ging es darum, dass wir als erstes Stück so ein bisschen was Schönes, Aufhellendes machen, so ein kleines bisschen Partymusik.
Genau, und welchen Titel hören wir da jetzt?
Da hören wir jetzt Henrietta.
Ja, und das hat sich ausgesucht hier Joe Schlosser, mein heutiger Studiogast. Although your husband may Die Gitarre nochmal richtig schön runtergezogen, wie beim Live-Konzert. Ja, das hat sich Joe Schlosser ausgesucht, der hier zu Gast ist im Westend-Radio. Ich darf sagen, du bist ja schon in einem Alter, wo andere schon im Ruhestand sind. Du noch nicht. Du hast immer noch gute Energie.
Also so grundsätzlich bin ich auch im Ruhestand, aber eben nicht vollständig. Mhm. Ich habe immer noch Lust, vieles zu machen, mache auch überhaupt verschiedene Ehrenämter noch aus. Mhm. Das ist schon okay. Aber grundsätzlich bin ich schon im Ruhestand.
Mhm. Ja, ich darf das sagen, ich habe jetzt keine Biografie von dir bekommen. Das brauchte ich. Wir haben uns einmal vorher getroffen. Du bist von Haus auch, du bist eigentlich auch Polizist mal geworden.
Ja, ich bin 13 Jahre bei der Polizei gewesen und habe aber schon im Februar 1990 aufgehört und habe danach was anderes gemacht. Danach habe ich mich entschlossen, dass ich wohl gerne in der Kultur arbeiten würde. Also ich hatte vorher mit meiner Partnerin hier in Bremen einen Club und wir haben auch eine Konzerte veranstaltet und da hatte ich natürlich schon guten Zugang überhaupt zur Szene. Und so bin ich dann auch in der Kulturbehörde gelandet und habe da im Musikreferat gearbeitet. Bin zwischenzeitlich noch mal ein paar Jahre wieder rausgegangen, habe was anderes gemacht was völlig anderes in der Privatwirtschaft. War ich Geschäftsführer eines Großhandels in Niedersachsen und habe eine Zeit lang die Geschäftsführung der Stadthalle in Verden gemacht und dort dann aber auch komplett alles veranstaltet, ja, vom Kaninchenzüchterverband über Messen zu Produktpräsentationen und Partys und Konzerten und Theater. Also man kann viel im Leben lernen und da lernt man dann auch einiges.
Mhm. Hast du auch mal jemals Musik gemacht? Bist du auch musikalisch irgendwie vorgebildet oder
also,
machst du Musik?
Als Laie ja. Ich habe also eine Zeit lang Klavier gespielt und auch gesungen. Mittlerweile habe ich mich davon doch stärker entfernt wieder und spiele selber nicht mehr.
Mhm. Und dann bist du wieder angedockt in die Kulturbehörde und dann kam die Verbindung zum Westend.
Ja, ganz genau. Also ich bin dann zwischenzeitlich, bin ich vom Musikreferat in die Stadtkultur gegangen und dort war im Prinzip meine erste Begegnung etwa 2001 mit dem Westend und anderen Einrichtungen auch, die ich dann mit betreut habe. Und später bin ich dann nochmal wieder ins Musikreferat zurückgegangen, habe dann dort einige Jahre gemacht und dann nach 10 Jahren ungefähr bin ich dann doch nochmal wieder in die Stadtkultur gegangen und habe da nochmal verschiedene Einrichtungen betreut.
Mhm. Ja, und wollen wir wieder ein bisschen Musik machen? Oder
sehr gerne,
Genau, jetzt haben wir einen schon gehört, das ist Leila So.
Genau. Ja, die Frau habe ich kennengelernt in Berlin. Da war ich unterwegs und wusste nicht, was ich abends machen sollte. Da gehen wir in so einen Club und dann hieß da Leila Zoe spielt da. Und dann war ich so begeistert. Also so eine kleine zierliche Frau mit einer absoluten Röhre, das hören wir gleich. Und es ist mir auch was Wunderbares passiert mit ihr noch. Ich habe mir anschließend eine CD gekauft und es war so schwarz in dem Club alles und so dunkel, dass ich die CD irgendwo hingesteckt habe und nicht wiedergefunden habe. Dann habe ich sie angeschrieben. Ja? Mhm. Und da hat sie mir, habe ihr gesagt, sie soll mir die CD nochmal schicken, sie kriegt auf jeden Fall das Geld. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, Joe, wenn du im Club bist, darfst du nicht so viel Party machen, dann vergisst man seine CD auch nicht. Und hat sie mir die geschenkt und signiert. Ist das nicht herrlich? So was kriegt man doch gar nicht mehr.
Nee, das stimmt. Aber du scheinst ja auch eine ganz große Sammlung zu haben. Du hast erzählt, wenn du mal irgendwo bist auf Konzerten, du kaufst die. Da sind wir uns ähnlich. Ich mache das auch. Das erzähle ich ja Peter Dahm jedes Mal, wenn wir über CD sprechen. Und kriegst du auch oft Unterschriften dann. Sammelst
die so ein bisschen. Genau, also da lege ich Wert drauf. Wenn ich eine Vinyl oder eine CD kaufe und die Band ist da oder der Interpret oder die Interpretin, dann, wenn es möglich ist, lasse ich es mir gern signieren. Weil das ist einfach... Ja, eine Ehrerbietung auch an die jeweiligen Künstler, nicht? Wenn man sie so wahrnimmt. Ne? Das gefällt mir schon.
Gut, dann habe ich das Stück aufliegen und wir werden uns das jetzt mal gemeinsam hier anhören. I'm been down, 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 down. I'm been so down. Das war ja eine druckvolle Musik. Ja, jetzt haben wir gesprochen, genau, es ist, jetzt wird erstmal, ja, die Sanierungssachen werden festgestellt, was gemacht werden muss, ne? Das dauert ein bisschen. Und danach ist noch geplant, alles hier umzubauen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also die Sanierung ist eigentlich nur die Sockelarbeit für die Zukunft des Westend. Also das Westend wird zukünftig eine noch viel zentralere Rolle für den Bremer Westen einnehmen als Kultur-, Bildungs- und Veranstaltungszentrum. Und dazu ist es erforderlich, dass es sich also in der Substanz nochmal verändert. Wir werden also, sind schon voll in der Planung, das Westend zu vergrößern. Wer es nicht weiß, hier gibt es eine ganze Reihe von Werkstätten, Bildhauerwerkstätten, Grafikwerkstätten und so weiter, die eine unheimlich hohe Nachfrage haben, der wir nicht vollständig nachkommen können, weil die Räume einfach zu klein sind. Deswegen ist es geplant, also die Werkstätten deutlich zu vergrößern, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, hier an den Bildungsangeboten teilhaben zu können. Und gleichzeitig ist es so, dass auch der Veranstaltungssaal vergrößert werden muss. Also wir sehen das ja, der künstlerische Leiter Peter Dahm, der geht mit manchen Veranstaltungen schon an andere Orte, weil wir eigentlich zu klein sind. Ja. Das bedeutet für uns, dass wir erstens in der Wahrnehmung ein bisschen verschwinden mit unseren Veranstaltungen und zweitens ist es so, dass sich auch unsere Einnahmesituation dadurch nicht verbessert, weil wir werden natürlich an anderen Orten müssen wir die Eintrittsgelder teilen oder müssen Miete bezahlen und so weiter. Deswegen ist es total sinnvoll, auch den Veranstaltungssaal entsprechend zu vergrößern. Nicht? Dazu kommt noch, dass wir also auch noch einen weiteren kulturellen Bereich wieder aufnehmen, und zwar das Theater. Wir haben eine tolle Theaterpädagogin kennengelernt und getroffen, Christine Spreen, die ein transnationales Theater gründen will und schon dabei ist und auf der Suche, wo macht sie das? Und sie hatte schon so viele Ideen, wo sie zum einen proben kann, zum anderen schreiben kann, zum anderen sich mit den geplanten Schauspielern und Schauspielerinnen treffen kann. Und da haben wir sie angesprochen und haben gesagt, du hast hier alles. Alles unter einem Dach. Und sie war begeistert. Ja, und wir werden das, also in diesem Jahr wird das Theaterstück entwickelt. Das hat eine ganz große Bedeutung, auch für den Bremer Westen, der ja groß und breit multikulturell aufgestellt ist. Und wir wollen auch versuchen, dieses Theater dann hier am Haus zu verorten, dass wir ein festes Theaterteam mit einer festen Theaterpädagogin hier haben. Und so sieht das dann aus. Das wird natürlich alles ein bisschen dauern. Nach der Sanierung, die wird ja schon Zeit in Anspruch nehmen, wird der Umbau natürlich auch noch eine ganze Ecke dauern. Das Geld steht übrigens schon bereit, das ist schon eingeholt. Die Senatorin für Bau hat also über ein Entwicklungskonzept mit EU-Mitteln die Mittel schon zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Das ist natürlich super, dass man wenigstens auf dieser Linie schon mal gesichert ist. Ja, und so wird es dann weitergehen. Das Westend wird zukünftig das Tor zum Bremer Westen werden.
Ja, das ist ja auch im Westen, da bin ich ja ganz gespannt drauf. Wird das dann irgendwann mal dicht gemacht während der Umbausachen oder werden die Veranstaltungen ausgelagert oder gibt es da noch keine Überlegungen?
Das wissen wir noch nicht. Also da müssen wir erst einmal sehen, ob man im Bestand umbauen kann. Oder ob wir werden mit Sicherheit Unterbrechungen haben, das geht ja gar nicht anders. Vielleicht können wir uns aber auch mit anderen Einrichtungen hier im Bremer Westen kurzschließen und vielleicht Interimsmöglichkeiten für uns erschließen, wo wir dann mit Theater, Musik und so weiter reingehen. Das werden wir dann klären, wenn wir wissen, wie die Zeitrahmen sind, um was es sich handelt.
Mhm. Ja, ich bin ja auch betroffen, gewissermaßen mit dem kleinen Raum. Na gut, ich habe hier, so groß, wie macht das an? 15 Quadratmeter, 16, das Studio hier, kann man schon sagen.
Notfalls stellen wir für das Westendradio einen kleinen Sendecontainer auf den Hof.
Na, ich glaube, das wird schon gehen. Also ich bin schon ganz zufrieden hier mit dieser Position und auch mit den Dingen, die ich hier machen kann. Ja, das sind alles Sachen, aber wie gesagt, der Zeitraum, das wird nicht Monate, das werden ein paar Jahre schon werden. Ne?
Also man kann mit Sicherheit von 2 Jahren noch ausgehen. Das wäre schon sehr gelungen.
Dass es dann alles fertig ist?
Ja, also mindestens 2 Jahre.
Ja, die Dinge sind ja, wenn man sich das mal so anguckt, viele Sachen, die sind ja doch, dann werden ja doch ein bisschen länger dauern. Das ist ja meistens immer so. Ne?
Ist ganz klar. Man muss sich ja auch allein die Planungsverfahren angucken. Mhm. Also die Sanierung, das wird sicherlich nicht so ein großes Problem sein, was die Planung angeht. In den Verfahren, da geht es nur darum, festzustellen, was es ist und was es kostet und dann die Mittel zu besorgen. Aber für den Umbau muss der Bebauungsplan geändert werden, die Beiräte und die Bürger müssen beteiligt werden. Und dann kommt der Umbau noch selber. Also 2 Jahre, wenn wir in 2 Jahren fertig sind, das ist schon hoch ambitioniert, sagen wir 3 gesichert.
Ja, das haben wir aufgenommen, das wird auch archiviert, ne? Die Sendung gibt's auf eine CD, die kannst du dann zu Hause nachhören. Das mache ich bei jedem Gast so. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir sind gespannt drauf, was dann passiert. Sagst, die Kosten sind schon gedeckt oder schon zugesichert. Da komme ich jetzt zu einem Thema. Bruttosozialprodukt hat ja auch was mit Zahlen zu tun.
Ja, genau.
Ein Stück. Das kennen ja viele noch von Geier-Sturzflug.
Ja, genau. Also in der Neuen Deutschen Welle ist das ja wirklich gelaufen. Aber das Original hat eine Band, ein Duo gespielt und die hießen Dicke Lippe. Das war, ich glaube, Ende der 60er Jahre, vielleicht gerade 70 oder so. Das war eine Polit-Sponti-Gruppe, zwei Gitarristen und einer von den beiden war der Friedel Geratsch. Und der hat das Stück auch geschrieben im Original. Und wir hören es ja auch gleich. Da merkt man auch schon, dass es eine ganz andere Zeit ist, aus der das stammt. Und der Friedel, der ist später Sänger von Geier Sturzflug geworden. Und er hatte natürlich auch die Rechte an dem Stück. Und dann haben die es im Stil der Neuen Deutschen Welle noch einmal neu aufgelegt. Aber jetzt hören wir mal das Original.
Staplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist sein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein. Und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Sonderschicht, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
An Weihnachten liegen alle rum und sagen, puh, der Abfalleimer geht schon nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter. Kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt,
jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Die Stichobein stechen, lustvoll stöhnt, hat ein nach dem anderen die Arbeitshut gepackt. Und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstakt. Tak, 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 ja, ja, ja,
jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir
steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gesprungen.
Sie hören nach wie vor das Westend-Radio, die Ausgabe hier am 9. Januar 2025, die erste in diesem Jahr hier aus der Kulturwerkstatt Westend. Und hier zu Gast der Joe Schlosser, der Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Kulturwerkstatt Westend e.V. Ja, das war ja fast oder immer noch so ein bisschen Text, der auch auf heute zutrifft, ne?
Auf was?
Auf heute, so ein bisschen mit den Gabentischen, die dann zusammenbrechen.
Ja, also man darf nicht vergessen, es ist eigentlich ein Protestsong. Ja, auch wenn es nachher als innerhalb der Neuen Deutschen Welle vielleicht gar nicht mehr so empfunden worden ist. Aber es ist natürlich aus, kommt aus den linken Spontikreisen.
Und was genau wurde dann, wogegen haben die genau gesungen?
Ja, die haben natürlich gegen den Kapitalismus in seinen Ausuferungen, die er hat, und Verheerungen, die es zum Teil gibt, gesungen. Jedenfalls wurde es damals ja so empfunden in linken Kreisen. Und heute ist es ja im Prinzip wieder aktuell, aber aus ganz anderer Sicht, weil die Fragen des Wachstums, dem der Kapitalismus ja unterliegt, sind natürlich ganz kritisch zu hinterfragen. Denn das bedeutet ja automatisch auch die weitere Ausbeutung der Erde, die Veränderung, weitere Veränderung des Klimas. Und wir wissen alle, wir haben nur eine Erde und es gibt eine Deadline jedes Jahr, wann das, was die Erde reproduzieren kann, längst aufgebraucht ist. Ich glaube, letztes Jahr war es schon im Mai. Mhm. Das heißt, wir betreiben einen großen Raubbau an dieser Welt, der uns eigentlich den Ast absägt, auf dem wir sitzen.
Mhm. Ja, bereitet dir das irgendwie auch Kopfschmerzen? Ich meine, du beschäftigst dich ja auch damit. Und ja, oder wie siehst du das selber? Kannst du selber persönlich was machen, dass es nie so weitergeht?
Also jeder kann natürlich immer was machen. Man fängt im Kleinen an, was weiß ich, man ja, schont seine Ressourcen auch zu Hause, was Strom, Wasserverbrauch und so weiter angeht, heizen, ja. Man trennt den Müll, das ist alles sehr wichtig und so, ne. Und meiner Meinung nach gibt es nicht den großen Wurf, ja. Also auch wenn Deutschland relativ gut dasteht mit der Erreichung der Klimaziele im Vergleich zu vielen anderen Ländern, muss man sich einfach klar machen, selbst wenn die Bundesrepublik Deutschland klimaneutral wäre, würde das nichts bringen. Nicht? Also die großen Emittenten wie China, Russland und die USA unternehmen ja auch einiges. Gut, bei den USA weiß man es zukünftig nicht mehr so genau. Ja. Ja. Aber wenn dort sind die entscheidenden Länder gefragt, was zu machen. Und da wird auch viel getan. Also China ist Weltführer im Bereich der alternativen Energien, vor allen Dingen im Bereich Solar. Aber sie brauchen so viel Energie mit ihrer Wachstumswirtschaft, dass sie Kohlekraftwerke immer noch hinterher bauen, immer noch neu planen. Das ist unglaublich. Ja. Also es ist sehr schwierig, in diesen Fragen zuversichtlich zu sein und es gibt auch keine schnelle Lösung, das ist klar.
Hast du ein Patentrezept für dich, zuversichtlich zu bleiben? Man könnte ja auch, wenn man das hört, einfach auch fast verzweifeln.
Tja, ein Patentrezept gibt es einfach nicht. Also man muss sich damit befassen, auch wenn es anstrengend ist und viele Menschen scheint es ja auch schon zu nerven, wie man merkt. Also es wird ja von den Populisten auch ausgenutzt, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, was immer wieder auf der Agenda steht und die Leute schon genervt sind. Dann gibt es diese ganzen Unsicherheiten natürlich. Was bringt was? Ne? Aber man kann eben auch selber was machen. Ein bisschen weniger Auto fahren, mehr Fahrrad fahren und so weiter. Also wenn das Milliarden von Menschen machen, kommt da auch schon was zustande.
Ja, ja, stimmt. Man muss sich bewegen und man muss damit anfangen. Ne?
Das ist richtig.
Das ist so richtig halt. Ne? Ja, wir machen wieder ein Stück Musik. Genau, das ist der Knip Gambo.
Ja,
genau. Knip, das ist ja so ein, Knip ist ja so ein traditionelles Gericht aus Bremen. Ne?
Ja, genau.
Du bist ja Bremer, ne?
Ja, ich bin Bremer. Meine Familie ist vor ungefähr 200 Jahren hierher gekommen und hat außerhalb der Stadtmauern gewohnt damals. Mein Urgroßonkel, der hat dann die Stadtrechte erworben. Da gibt es noch eine große Urkunde drüber, wie er dann vor dem Senat den Bürgereid ablegen musste, dass er die Stadt immer verteidigen will. Und es ist interessanterweise so, dass alle Menschen in ganz Bremen, die meinen Nachnamen tragen, mit mir verwandt sind. Es gibt also keine Fremden. Ne?
Ja. Also,
und so ist es mit Knip Gambo auch. Der ist also auch ein Bremer. Ja? Knip ist natürlich hat natürlich einen Bezug zu Brems Traditionsgerichten. Und Gambo ist in Wirklichkeit auch ein Gericht, das im Westen und Süden der USA Tradition hat. Und hinter Knip Gambo versteckt sich oder verbirgt sich Lars Köster. Das ist ein Bremer Singer-Songwriter. Und er hat sich dran gewagt, Stücke von Johnny Cash auf Plattdeutsch zu singen. Und er hat sich da mit Steff Ulrich als Arrangeur zusammengetan. Und ich finde, die haben das richtig, richtig gut gemacht. Und gleichzeitig tragen sie zu unserer Verpflichtung bei, die Minderheitensprache platt zu fördern und zu schützen.
Ja, das ist sehr schön. Wie spricht man das aus? Kring, Ud, Für.
Ja, genau. Das ist das Stück von Johnny Cash, Ring of Fire.
Genau. Das war übrigens sein bekanntester und ich glaube, mit dem wollte er richtig bekannt werden, auch ein bisschen Geld machen. Hat er auch geschafft, glaube ich. Ne?
Hat er geschafft,
der
ja.
gute Johnny Cash. Gut, dann wollen wir jetzt mal die Version von Knip Gambo hören. Übrigens, der tourt auch, ich glaube, vor ein paar Tagen ist er hier auch aufgetreten in Bremen, ne?
Ja, ist richtig. Ich glaube, vor ungefähr 14 Tagen, also ist er in der Markthalle 8 nochmal mit der Band aufgetreten.
Ja, also wenn ich das jetzt merke, da glaube ich, werde ich hingehen. Also wir hören das alle jetzt nochmal, die besondere Version hier von dem Stück Ring of Fire auf Niederdeutsch oder auf Plattdeutsch gesungen.
Day life is ein hittes Sorg. Mann, da du brennst, gib nicht zu Falk. Mich krieg, dat Bams zu fort. Nu kennt, die bin kein Mord. Ich verbinden ein grauen Kring und Feuer. Halt die Dau, 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 dat Feuer verhitte und dat Böt, Böt, Böt. Dei kring und Feuer, dei kring und Feuer. Ich verbinde in ein grauen Kring und Feuer, halt die Dau, 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 dann Feuer. Hitte und das wird, wird, wird. Den Krieg und Führ, den Krieg und Führ. Der Smack von der Leif ist süd. Ich voll, die Fürde füllt. Mit die Heik, das man ich hielt. Man knows me. Das fühlt zu wild. Ich verbinde den grauen Kring und Feuer. Halt die Dau, 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 das Feuer verhitte. Und das Böt, Böt, Böt. Der Kring und Feuer, der Kring und Feuer. Ich verbinde den grauen Kring und Feuer. Halt die Dau, 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 und das Feuer verhitte. Und das Böt. Böt, böt, de kring und Führ, de kring und Führ. Und dat böt, 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 de kring und Führ, de kring und Führ, de kring und Führ, de kring und Führ, de kring und Führ.
Ring of Fire in einer etwas anderen Version, nämlich von Knip Gambo. Ja, sollte man sich merken. Ja, wir haben das ja schon ein bisschen erwähnt. Du warst Veranstalter, hast sehr viel gemacht, unterschiedlichste Veranstaltungen und Events. Da fragen natürlich viele, wie sind denn so die Stars? Du hast wahrscheinlich unheimlich viel erlebt. Gibt es da ein paar schöne, besondere Erlebnisse? Du hattest sicherlich.
Also, ob das immer alles so Stars waren, wie das die Leute vielleicht da draußen verstehen, weiß ich nicht, aber für mich waren es schon welche dabei. Und ne, also es gibt wirklich total nette Leute. Also als ich mit Bill Ramsey eine Veranstaltung gemacht habe, eine Jazzveranstaltung mit ihm, das ist so ein freundlicher Mensch. Oder wer mir auch total gut in Erinnerung geblieben ist, ist eine Costa Cordalis. Das glaubt man ja gar nicht. Ja? Also dieser Schlagersänger, ne? So ein freundlicher Typ, überhaupt nicht geldgeil oder so, sondern hat Lust, was zu machen. Also ich meine, gut, ist schon ein paar Jahre her, dass wir es gemacht haben. Ne? Und also, wen ich in schlechter Erinnerung habe, das ist dieser König von Mallorca, der Jürgen Drews. Da will ich gar nichts weiter zu sagen, aber es war keine schöne Erfahrung. Toll war Hannes Wader. Ja, also den wollte ich unbedingt mal haben und habe dann mit ihm persönlich verhandelt und wollte wissen, was er als Gage will. Und er sagte mir, du pass mal auf, also ich will keine feste Gage, ich spiele auf Kasse. Ja, und wenn dann keiner kommt, dann habe ich Pech gehabt und du hast auch hast nichts drauflegen müssen. Finde ich total korrekt. Also es gibt schon sehr, sehr gute Leute, mit denen man zu tun hat. Ne?
Das ist schon schön. Ja, und du hast sie ja nun kennenlernen dürfen. Ne?
Ja, genau. Das war eigentlich, ja, wie das so im Leben geht. Nicht? Man fängt mit irgendwas an und veranstaltet Konzerte, macht so Kleinkram. Ich habe ja hauptsächlich mit Newcomer-Bands, die kein Mensch kennt, Konzerte gemacht. Ich muss sagen, also damals im Club, ich habe nur ein einziges Konzert gehabt, das plus minus null ausgegangen ist. Die anderen haben nur gekostet, aber es machte nichts. Unser Geschäft lief damals sehr gut und wir wollten das machen. Und wir konnten uns das einfach erlauben. Da sind also dann auch auch Bands aus England und so weiter gekommen. Und wir haben über die Werbung übernommen und wir haben gesagt, gut, uns geht's gut, unser Laden läuft gut, ihr kriegt die Kasse immer, weil die Künstler müssen ja leben. Mhm. Und es war dann im Nachhinein sozusagen eigentlich eine Marketingmaßnahme, aber ich würde es niemals so bezeichnen, sondern es war eine tolle Sache. Wir haben mit vielen Leuten da zusammengearbeitet. Also, ich weiß nicht, Olli Brock ist vielleicht in Bremen auch ein Begriff, der das Tower macht und das Pier 2, der hat damals bei uns im Laden gearbeitet und kam dann auch an und sagte, ich würde auch gerne mal ein Konzert machen und so, ja, mach mal. Und dann hat er da auch sozusagen seine ersten Erfahrungen machen können. Nicht? Und heute ist er ein angesehener Veranstaltungskaufmann in Bremen. Nicht? Also ich will nicht sagen, dass ich nur was dazu groß beigetragen habe, aber vielleicht hat er auf dem Wege Bock gekriegt, was zu machen. Und jetzt hat ganz Bremen was davon.
Ja, du kennst ja eigentlich fast alle aus der Szene hier, ne?
Ach, ich will nicht sagen, also man darf ja eins nicht vergessen, ich werde immer älter, ja, und es rücken auch Leute nach. Natürlich gibt es immer noch, Olli Brock ist ja am Markt, oder wenn ich an Michael Pietsch aus der Lila Eule denke, der viele Konzerte macht, der ist glücklicherweise, weil das Leben für Clubs ist wirklich anstrengend geworden in Bremen, jetzt einen Applaus gewonnen hat, nicht? Der auch ja mit Geld dotiert ist. Das brauchen solche Läden natürlich, damit sie also auch wirklich erstens Lust weiter haben, weiterzumachen und zweitens auch gewisse finanzielle Spitzen abfedern können. Denn das ist heute nicht mehr einfach. Also in der Zeit, als wir unseren Club gemacht haben, war das noch ein Renner. Heute ist das ein ganz, ganz schwieriges Genre geworden.
Ja, das gilt wahrscheinlich für viele Branchen, ne?
Ja, also im Veranstaltungsbereich auf jeden Fall. Natürlich, die Großen haben immer mehr Möglichkeiten, weil sie also weniger gewinnträchtige Sachen mit richtigen Bringern ausgleichen können. Aber die kleinen Veranstalter haben es schwer in Bremen, nicht? Und also, da würde ich mir auch wirklich mehr Unterstützung wünschen von Seiten der Stadt, weil sie es wirklich nötig haben und vor allen Dingen, weil sie eine so wichtige Rolle in unserer Kulturlandschaft spielen. Ja, sind Bindungskräfte für junge Leute. Ja, wir wundern uns, dass die Studenten hier gerne studieren und danach aber abhauen, weil die Stadt irgendwie nicht attraktiv genug für sie ist, nicht? Und deswegen muss man da was machen, Open-Air-Veranstaltungen, nicht? Also, oder auch Sachen wie die Bremenale, aber auch die Clubs sind ganz wichtig, damit die Menschen, die hier gelernt haben, studiert haben, auch bleiben.
Ja, ich hoffe, dass das jetzt gehört wurde. An geeigneter Stelle. Ja, aber jetzt kommen wir zu einer Dame. Ich habe da mal irgendwas drüber gehört. Jutta Hipp, nur so am Rande. Hast du die ausgesucht, weil die am 4. Februar jetzt 100 geworden wäre? Das ist eine Pianistin.
Ja, nein, deswegen habe ich sie nicht ausgesucht. Super. Ich habe sie ausgesucht, weil sie einfach eine exzellente und nicht nur aus meiner Sicht wohl die bedeutendste deutsche Jazzpianistin Pianistin bislang war. Und sie lebt ja nicht mehr. Und man muss immer etwas tun, damit die Leute nicht in Vergessenheit geraten. Man muss sich das so vorstellen. Also die hat auch eine ganz besondere Geschichte. Sie ist, in Leipzig geboren, hat dann Kunst studiert, mit Schwerpunkt Zeichnen, hat bis zu ihrem 13. Lebensjahr Klavierunterricht gehabt, hat den dann abgebrochen, um sich selber ganz alleine weiter zu schulen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie dann in den Westen gegangen, gelangte nach Frankfurt. Und da hat sie die Mangelsdorf-Brüder kennengelernt. Und die haben dann schon mal gestaunt, eine Frau, die Jazzpiano spielt, dann hat die da gespielt. Und die waren begeistert. Und in der Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren ja auch viele Amerikaner hier, Jazzmusiker. Und die haben die sofort nach New York geholt, wo sie mit vielen Größen gespielt hat. Und sie hatte leider ein Problem. Lampenfieber. Die hat sehr viel getrunken, bevor sie gespielt hat. Man hört es ihrem Spiel nicht an, aber sie ist wahrscheinlich völlig betrunken immer gewesen. Und irgendwann musste sie sich entscheiden, was sie macht. Ja, also ob sie ihren Alkoholismus fortsetzt und Musik macht oder ob sie sich für die Gesundheit entscheidet, dann muss die Musik auf der Strecke bleiben. Und sie hat sich für ihre Gesundheit entschieden, ist dann in New York in eine Fabrik als Näherin gegangen und eigentlich in Armut gestorben. Ja, also die Mangelsdorf-Brüder haben noch mal versucht, sie wieder nach Deutschland zurückzuholen, aber sie hat das nicht gemacht und ist dann leider wirklich in Einsamkeit und vergessen gestorben. Ja, und insofern ist es natürlich eine tolle Erinnerung, jetzt an sie, sie einmal zu hören. Und das ist ein Stück aus den 50er Jahren.
Das heißt, Everything Happens to Me.
Genau. Thank you.
wunderbar. Für mich jetzt eine neue Entdeckung. Jutta Hipp in der Sendung. Ja, Joel, so eine Stunde haben wir doch, geht doch schnell vorbei. Ne?
Das kann man wohl sagen, das ja.
Kann man wohl sagen. Aber jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Eine zum Beispiel, doch das hast du im Vorgespräch mal erwähnt, du schreibst oder hast ja auch Romane geschrieben.
Ja, stimmt. Ich habe also mehrere Kriminalromane, regionale, geschrieben, die also alle in Bremen spielen. Ich habe eine Figur entwickelt damals, eine Kriminaloberrätin, Mechthild Kaiser. Mir war ganz wichtig, dass da eine Frau oben in der Karriereleiter emporgestiegen ist und da sitzt. Ich habe drei Romane geschrieben, die dann auch veröffentlicht worden sind. Und dann ist es mir allerdings zeitmäßig nicht mehr gelungen. Also man muss sich vorstellen, man arbeitet schon in der Recherche und im Schreiben dann so ein Jahr an einem Buch. Mhm. Und da fehlte mir dann einfach die Zeit. So, es war sehr, sehr schön, hat also total viel Spaß gemacht. Man kann nicht viel Geld damit verdienen, das muss man auch schon sagen. Ne? Aber darum geht es ja auch nicht alleine. Das Schreiben an sich ist ja, als wenn du in deinem eigenen Kino bist. Ja? Das ist unglaublich schön. Und vielleicht habe ich auch noch mal wieder Zeit dafür, welche zu schreiben. Ich hatte zwei Projekte schon mal angefangen, aber wie gesagt, es ist zeitmäßig zu aufwendig und da muss man mal sehen. Vielleicht kommt es noch mal.
Naja. Ja, aber man sagt mal immer so, ja, wenn ich mal richtig Rentner bin, dann mache ich das. Gibt es den Satz bei dir oder
also,
du hast immer zu tun?
Ich weiß nicht. Ich habe schon, also ich genieße schon die Zeit, dass ich den Druck nicht mehr habe, von morgens bis abends und zu arbeiten. Ich habe immer gern gearbeitet, dass man also im Kopf auch nie eine Pause hatte. Ne? Aber das fand ich nicht schlimm. Also es war für mich jetzt keine schreckliche Belastung oder so, aber insgesamt gesehen ist eine Belastung. Jetzt ist es toll, ich kann es mir morgens in Ruhe meine Zeitung lesen, Kaffee trinken und da ruft keiner an und so weiter. Trotzdem mache ich ja gern was, also das Westend liegt mir sehr am Herzen, diese Wege, die da vor uns liegen, auch weiter zu gehen, das finde ich ganz klasse. Nebenbei mache ich in der Horner Eckgenossenschaft, das ist ja ein Mikrokulturzentrum geworden, diese Kneipe, die von einer Genossenschaft übernommen worden ist, helfe ich auch ein bisschen mit vielen anderen. Das ist natürlich auch ein Ehrenamt, ja, und ansonsten, ja, freue ich mich, dass ich mich einfach auch mal ausruhen kann.
Ja, das ist, man muss den Akku auch aufladen. Ne?
Ganz genau,
das
so ist es.
Ist ja. So. Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort. Bedanke ich mich erstmal für das Hiersein in der Sendung. Fand ich schön, dass du sagst, Mensch, zu dir komme ich mal und das hast du jetzt gemacht. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute, auch für das Jahr, das jetzt begonnen hat. Ach so, falls du am 6. Februar nichts zu tun hast oder nichts vorhast, hier ist wieder ein Konzert in der Reihe New and Used. Da wird die neue Staffel eingeleitet. Da spielt das Duo Bu. Das sind feinfühlige Songs mit Cello und Gitarre und Gesang. Und wir haben hier, das sage ich jetzt für alle anderen, eine aktuelle Ausstellung, die läuft noch bis zum 24. Januar, Visible, im Rahmen des Jahresthemas Wozu Rassismus? Hier in den Westend-Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 12 und nochmal montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Und wenn Sie noch was wissen wollten zum Westend, schauen Sie auf die Homepage. Ja, das waren die Veranstaltungen. Achso, und das Konzert am 19. ist leider schon ausverkauft, das Konzert vom West-East Chor. Das muss man leider sagen, da gibt es leider keine Karten mehr für. Möchtest du noch einen letzten Satz zum letzten Künstler sagen?
Ja, also das ist ein Jazz-Saxophonist, der in Deutschland, ich glaube, völlig unbekannt ist. Ich war in Ho Chi Minh-Stadt und bin durch die Stadt gelaufen und dann habe ich so ein vergammeltes Garagenrolltor gesehen. Da stand mit Farbe drauf geschrieben Jazzclub und da dachte ich, mein, ob es einer ist, ich gehe mal abends hin und in der Tat. Und dann habe ich Mantran Thuan kennengelernt, der mich so beeindruckt hat, wir sollten ihn uns einfach mal anhören.
Genau,
mit seinem Stück, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ruem Tung Ngong Chuang Nong, was so viel heißt, also ich habe es mir auf Englisch gebrochen übersetzen lassen, lass mich köstliches Zuang heiß machen.
Oh ja, das ist gut, das hören wir jetzt. Und was lernen wir daraus? Der äußere Schein trügt manchmal. Ne? Also man muss einfach offen sein für die Dinge.
Genau.
Das dazu, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Sendeverantwortlich ist hier Winnie Jakob, abdient sich jetzt hier mit Joe Schlosser. Und jetzt kommt das Musikstück und ja, wir schnacken gleich noch ein bisschen weiter. Ne? Dann bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.